Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Und heute feiern wir den Mitbewohner-Podcast, denn die beiden jungen Herren, die heute hier bei mir im Studio sitzen, sind tatsächlich Mitbewohner. Und einen von ihnen kennt ihr schon, nämlich Pascal. Hallo Pascal.
Hallo.
Und ein ganz neuer jemand feiert heute sein Leinwandliebe-Debüt. Er ist der Meme-King des Social-Media-Teams, war früher auch mal bei uns im Videoteam. Hallo Hardy.
Hallo Sebastian und hallo Pascal, lange nicht gesehen.
Hallo, hallo.
Ich war gerade da. Ist wahrscheinlich heute noch beim Frühstückskaffee darüber geredet, was sagen wir heute in diesem Podcast? Und wir reden für alle da draußen, die sich das jetzt dann Ende Januar, glaube ich, anhören. Wir haben es jetzt aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch Dezember, weil wir durften den Film schon sehr, sehr früh sehen und dachten, ja, wenn, dann nehmen wir es lieber jetzt auf, bevor wir alles vergessen. Und der Film, über den wir reden wollen, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ist Licorice Pizza, der neue Film von Paul Thomas Anderson, der dritte Anderson-Regisseur im Bunde von Wes Anderson und Paul W.S. Anderson. Und sie könnten alle nicht unterschiedlicher sein. deswegen vielleicht erstmal so ein bisschen meine Frage an euch beide. Wie steht ihr denn tendenziell zum Werk eines Paul Thomas Anderson?
Also ich glaube, wir sind uns da ziemlich einig, dass da fast nur Meisterwerke dabei sind. Es gibt keinen Film, der für mich da wirklich rausfällt, dass der schlecht ist. Ich glaube, Pascal und ich haben auch schon letztens drüber geredet, dass Hard Eight schon der schwächste ist, also sein allererster. Ich weiß gerade gar nicht, wie der deutsche Titel ist.
Last Exit Reno.
Genau, aber auch der ist schon richtig gut und der wirkt noch sehr wie so ein Erstlingswerk, Boogie Nights ja auch, aber der hat dann schon diese Virtuosität damit drin. Aber danach.
Die hat der Hard Eight übrigens auch schon.
Okay.
ich habe den nochmal gesehen, bevor ich jetzt Licorice Pizza gucken durfte und für einen Debütfilm ist der schon beachtlich inszeniert. Ist zwar, man merkt, es ist ein Debütfilm, aber ja, ich kann nur zustimmen, für mich ist Paul Thomas Anderson einer der größten Regisseure, die wir so zurzeit haben.
Ich glaube, mein erster Paul Thomas Anderson Film war tatsächlich Magnolia. Und der ist ja auch, also allein schon, wie der anfängt mit diesen komischen Erzählungen hier, was Zufall ist und was nicht, so diese einzelnen kleinen Geschichten von dem ertrunkenen Taucher, der irgendwie im Wald auftaucht und sowas alles und wie das dann alles irgendwie funktioniert und dann diese einzelnen Storys, glaube ich, das ist auch der erste Film, wo ich mir gedacht habe, okay, wow, Tom Cruise kann auch ganz, ganz anders sein irgendwie und also ich habe vieles von ihm tatsächlich noch nicht gesehen, so The Master zum Beispiel.
Ist sein bester, finde ich.
Aber den letzten, den ich von ihm gesehen habe, den ich auch sehr mochte, war Inherent Vice mit Joaquin Phoenix. Der ja so ein bisschen in die Richtung schlägt, die wir jetzt hier mit diesem Podcast auch machen wollen. Denn wir befinden uns mit Licorice Pizza in den 70er Jahren, glaube ich so, frühe 70er Jahre. Und wir lernen den jungen 15-jährigen Gary kennen, der so Kinderschauspieler ist, aber auch noch an die Schule geht. Und er lernt beim Fototag die junge, nicht mehr ganz so junge, aber Alana kennen, die 10 Jahre älter ist als er. Und was ich schon putzig fand, dass er direkt am Abend, nachdem er sie kennengelernt hat, zu seinem kleinen Bruder geht und sagt so, heute habe ich die Frau kennengelernt, die ich mal heiraten werde. Und das ist ja dann quasi auch so ein bisschen der Anstoß für diesen ganzen Film, der ja wirklich auf dem Papier klingt wie die typischste Rom-Com, die man irgendwo so hat. Ne? Junge verliebt sich, sie will aber von ihm nichts wissen, er versucht irgendwie alles, um sie ranzukriegen und in dem Augenblick, wo sie sich vielleicht in ihn verguckt, hat er aber gerade eine andere und das Ganze ist dann so ein bisschen vor dem Hintergrund der 70er Jahre in den USA. Wir reden über die Ölkrise, es geht um Schauspieler, es geht um Hollywood. Björn Becher, der die Kritik geschrieben hat, hat es so ein bisschen versucht mit, ich muss mal auf meinen Zettel gucken, hat so ein bisschen mit Once Upon a Time in Hollywood von Tarantino verglichen, dass es halt auch so ein nostalgischer Liebesbrief so an diese Zeit gewesen ist. Deswegen, das ist so grob der Film. Ich glaube, mehr will ich jetzt erstmal gar nicht groß verraten und springen wir einfach mal rein. Wie fandet ihr denn, oder beziehungsweise, wenn man das so liest und auch so hört, so mehr Rom-Com so in so einem doch eher klassischen Stil von einem Paul Thomas Anderson, hat euch das erstmal irritiert oder war das, wo man sagte, ja, scheißegal, Paul Thomas Anderson kann auch einen Film darüber machen, wie Farbe trocknet und ich würde es mir angucken.
Ja, das stimmt natürlich. Der kann alles. Und ich würde bei dem Film jetzt sogar eher nicht in die Richtung Rom-Com gehen, sondern erstmal Coming of Age. Hm. Also es ist ja eigentlich irgendwo eine klassische Coming-of-Age-Geschichte von Gary Valentine, wie man sieht, wie er erwachsen wird, wobei er ja schon sehr, sehr frühreif ist. Sehr, sehr frühreif. Aber es hat mich nicht abgeschreckt, weil ich dann wahrscheinlich doch zu großer Paul Thomas Anderson-Fan bin, als dass ich da irgendwie Zweifel haben würde, dass der sich in irgendeinem Genre oder bei irgendeinem bestimmten Motiv oder irgendeiner Geschichte nicht verwirklichen könnte.
Ich würde auch sagen, dass in den meisten von seinen Filmen ja auch immer Liebesgeschichten irgendwie in der Mitte standen. Und sowas wie Punch Drunk Love kann man ja auch schon fast irgendwie als so eine sehr absurde Rom-Com dann sowas sehen. Und auch Inherent Vice hat eine Liebesgeschichte im Kern. Und Boogie Nights auch.
Aber hier ist es ja halt schon wirklich so extrem. Also ich, klar, diese Coming-of-Age-Story, da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber so diese Love-Story ist ja wirklich dieses Will They, Won't They. Und du wartest halt so, also jemand wie ich, der ja wirklich auch Rom-Coms sehr, sehr gerne gucken kann, so, saß halt schon das so, oh, aber jetzt, aber jetzt. So, das war für mich so dieser ganze Reiz so dieses Films auch immer so, ah, jetzt für ein guter Zeitpunkt. Und doch noch nicht, aber jetzt und so. Und er spielt ja, finde ich, auch wahnsinnig gut damit, dich da halt so damit zu locken, weil im Kern ist ja schon immer noch so ein bisschen diese Liebe, die zumindest ja Gary ganz offensichtlich für sie, für Alana hat. Deswegen fand ich das schon sehr, sehr cool. Und ich, so, wenn ich dann drüber nachgedacht habe, so auf dem Papier, klingt es halt wirklich so, wie ich mir denke, ja, okay, Netflix Original, irgendwie so, was du dir Sonntagabend angucken kannst. Aber ich finde, er hat ja dann doch noch so schöne, feine Kniffe, wie er diese Geschichte halt nie plakativ werden lässt. So. Und auch nie so, dass du denkst, so, keine Ahnung, dass es jetzt zu drüber wird. So, wo ich schon lachen musste, ist, wenn sie nach ihrem ersten so Date dazu irgendwie zu ihm hingeht und so, willst du meine Brüste sehen? Ja, hier. Und so, dann zeigt sie ihm einfach die Brüste und so, als er noch meinte, so, darf ich auch anfangen? Ich so, nein, so, und geht dann raus und so ein Bild, die jetzt aber nichts darauf ein. So, das ist so ein Müh over the top, aber irgendwie noch so das richtig gesunde over the top, oder?
Ja, also ich würde auch sagen, dass es halt sein zugänglichster auf jeden Fall ist, seit sowas wie Boogie Nights. Mhm. Es geht dann noch ein bisschen darüber hinaus, einfach dadurch, was er für eine Menschenkenntnis hat. Also vor allem, finde ich, was Liebesbeziehungen angeht, das hat er mit Phantom Thread sowas von bewiesen. Und hier auch wieder, was irgendwie für kleine Kniffe, ne, noch in dieser Story sind. Irgendwie. Es gibt so diesen coolen Moment im Flugzeug, wo beide einmal flirten und sowas. Mhm. Und dann sind beide aber neidisch auf den anderen auch. Und natürlich, das ist einfach, deswegen passt dieser Once Upon a Time in Hollywood-Vergleich, finde ich, auch so gut, weil es halt auch noch ein Hangout-Movie ist, der irgendwie versucht, eine bestimmte Zeit einzufangen und sich aber auch ganz oft in so Nebencharakteren verliert, die auch so total in Inherent Vice eigentlich stattfinden könnten.
Ja, der franzt so schön aus, aber es wirkt dann nie irgendwie redundant oder so, also es trägt ja alles zur Geschichte bei. Und zur Menschenkenntnis, es gibt ja auch diese ganz tolle Szene direkt am Anfang, wo die beiden sich gegenseitig anrufen und kein Wort sagen. Das sind halt so Szenen, wo Paul Thomas Anderson innerhalb von 2 Minuten ganz viel über die Charaktere erzählt.
Vor allem sind es ja so mega klassische halt so Coming-of-Age-Szenen und sowas, ja, ne? Aber er macht darum
irgendwas Größeres. Ja. Irgendwas Größeres, man merkt, es ist irgendwie besser.
Ja, und vor allem dieser Coming-of-Age-Aspekt wird ja auch irgendwie so ein bisschen manchmal so ad absurdum geführt, weil ich mir denke, okay, der soll jetzt wirklich 15 sein? So, das muss ich mir die ganze Zeit irgendwie vor Augen rufen, weil er ist ja schon so als Schauspieler unterwegs und dann fängt er ja irgendwann an, irgendwie da in Wasserbetten zu machen. Gibt es auch diese Teenager-Expo, wo irgendwie Jugendliche halt irgendwie ihre Produkte präsentieren und so, wo ich dachte so, gab es das damals wirklich so? Ist das, oder ist, inwieweit ist das jetzt real oder einfach wirklich nur Fiktion? Und da muss ich sagen, fand ich diesen Gary der wirkte, was man ja manchmal so schön sagt, der wirkte wie so eine alte Seele in einem jungen Körper, so, ne? Und weil er war mir teilweise, wo ich dachte, auch dieser Altersunterschied. Also, ich habe ja geguckt, die sind ja tatsächlich, glaube ich, so, also die beiden Schauspieler sind ja wirklich, glaube ich, so etwa 10 Jahre auseinander. Aber es wirkte in diesem Fall gar nicht so, weil ich hatte immer das Gefühl so, ja, ihr redet immer davon, dass ihr irgendwie 10 Jahre Altersunterschied habt, aber es fällt nicht so auf. Das hat es immer so ein bisschen merkwürdig gemacht, gerade in dem Augenblick, wo sie halt auch darüber geredet hat, dass er ihr ja noch irgendwie zu jung sei. Mhm. Ist euch das auch irgendwie so aufgefallen?
Naja, es klingt erstmal vielleicht ein bisschen seltsam, wenn ein 15-Jähriger mit einer 25-Jährigen zusammen ist. Aber ich fand, dass das thematisch zum Film halt sehr gut passt, weil der Film ja, obwohl er ganz klar 1973 und darüber hinaus spielt, ist es eher so ein Film, wo Zeit keine Rolle mehr spielt, weil man da, glaube ich, auch in einer Zeit ist, wo man gar nicht mehr so richtig wusste, wo man gerade ist. Mhm. Das merkt man daran, dass dieses New Hollywood Kino zum Beispiel im Kommen ist und das alte Hollywood Kino so ein bisschen ausstirbt. Ich glaube, dass das vielleicht einer der interessantesten Punkte ist, dass diese Beziehung zwischen den beiden, die man in anderen Filmen vielleicht problematisch sehen könnte, da halt überhaupt keine Rolle spielt. Das ist ja gar kein Problem. Also es ist ja wirklich nach dem ersten Zusammentreffen ist mir, ja, komm, die gehören schon zusammen. Ist schon in Ordnung. Ist es okay. Aber ich glaube, dass es auch so ein bisschen Thema ist, so aus der Zeit gefallen zu sein.
Mhm. Das macht auch total diese Dynamik von den Außen. Der kehrt ja auch so ein bisschen dieses The Graduate-Prinzip um, dass halt der Jüngere dann die Ältere verführen will. Mhm. Und es ist ja auch ganz interessant, dass diese Lebenswelten ja eigentlich, so wie man sich sie vorstellen würde, umgekehrt sind, dass sie eigentlich viel mehr schwimmt und nicht weiß, was sie will, als er, der
ja, aber eigentlich
15 ist, genau, ja.
Aber das sagt sie ja auch direkt zum Anfang so, ne? So, wenn sie da dieses erste Essen haben, so, ja, nach dem Motto, du wirst mit 16, 17 in deiner Villa wohnen und ich werde immer noch nicht so richtig wissen, was ich machen werde. Und ja, das fand ich eigentlich auch sehr schön, wie diese beiden Figuren dann halt wirklich gezeichnet sind, so dass man das ja auch wirklich merkt. So, ich meine, er zieht sie ja irgendwann immer so ein bisschen so an seinen Erfolg so durchs Leben und dadurch erfährt sie ja noch viel mehr, was sie durch ihn vielleicht gar nicht mitbekommen hätte. Also wie die sich da so die Waage halten, das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht worden. So, dass ich musste immer so ein bisschen auch an diese an Moonrise Kingdom von Wes Anderson denken, so wo es ja auch um so eine junge Beziehung geht, die irgendwie so durch die, da spielt es ja nur auf so einer kleinen Insel und so, aber auch wie hier wieder ein Regisseur und Autor, hat ja auch das Drehbuch hier geschrieben, wie er es halt wirklich schafft, so diese Kinder nie zu erwachsen wirken zu lassen. Und auch so allein diese Anfangssequenz, wie er sie da direkt bei diesem Fototag, bei dem sie sich ja eigentlich kennenlernen, irgendwie so anflirten und wie er versucht halt, sie irgendwie rumzukriegen. So, das ist so, wo ich mir denke, ja, okay, also wenn ich mit 15 die Eier in der Hose gehabt hätte, hätte das vielleicht genauso ausgesehen, so, ne? Aber ja. Und ja, also das fand ich echt stark. Und was ich ja auch nicht wusste, Gary wird gespielt von Cooper Hoffman, dem Sohn von Philip Seymour Hoffman.
Ach,
ja. Und wo ich auch dachte, ja, okay, also offensichtlich wird das so weitergereicht in den Gen. Aber das schreibt Björn ja auch in seiner Kritik so, das Herzstück ist ja Lana Haim, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man ihren Nachnamen richtig ausspricht. Die ja auch in diesem Film ihre komplette Family mit drin hat. Wenn ihr den Abspann guckt, dann sieht man ja wirklich ihre Schwestern, mit denen sie ja zusammen auch irgendwie so eine Indie-Folk-Rock-Band hat.
Paul Thomas Anderson übrigens die ganzen Musikvideos immer macht.
Ah, echt? Ja,
nein, ja, siehst du. Okay, dann, alles Buddies.
Okay, ja. Dann. Und auch ihre Eltern sind irgendwie mit da drin, als ihre jüdischen Eltern und so. Da gibt's ja
und dann, die Schwestern auch als ihre Schwestern.
Genau, ja.
Aber das ist interessant, weil ich auch noch mir ein bisschen den Cast bei IMDb durchgeguckt habe und sogar der Vater von Leonardo DiCaprio ist dabei. Also es spinnt sich irgendwie durch diesen ganzen Film, dieses
DiCaprio, wenn ich das richtig gelesen habe, war ja ursprünglich irgendwie auch mal irgendwie zumindest angedacht für diesen Film oder so, weil
wahrscheinlich für die Rolle von Bradley Cooper.
Genau, ja, möglicherweise. Also weiß man ja nicht. Ne? So, das ist ja viel. Wir haben ja tatsächlich neben dem eher, sag ich mal, unbekannten Cast, weil die gerade Alana Haim und Cooper Hoffman, das ist ja ihre erste große Rolle für beide, haben wir so ein paar Nebendarsteller, halt Bradley Cooper, der Name ist schon gefallen, der den Produzenten John Peters, der irgendwann mal, glaube ich, auch mit, tatsächlich auch mit Barbara Streisand zusammen gewesen ist, was hier im Film ja dann auch so ein bisschen Thema wird. Und wir haben Sean Penn als den Schauspieler Jack Holden, der so ein bisschen so in Anlehnung an den realen Schauspieler William Holden ist. Und ich dachte mal, weil im Trailer sind die ja auch schon zu sehen, so ich dachte, okay, ziehen die jetzt irgendwie so die Story so ein bisschen an sich. Aber das fand ich echt schön. So, dieser ganze Film ist ja wirklich so ein bisschen episodenhaft, weil wir ja wirklich auch dieses Coming-of-Age-Ding so wie so eine Serie irgendwie durchlaufen und dann tauchen halt immer auch mal irgendwie so merkwürdige reale Figuren auf. Es gibt ja dann auch noch diesen Politiker Joel Wax, für den Alana dann arbeitet. Und das sind ja schon alles auch wirklich reale Figuren irgendwo in diesem Sinne, wo es ja dann auch wirklich passt, dass dieser Film halt so ein ähnlich wie Once Upon a Time in Hollywood versucht halt so diese 70er einzufangen mit Ölkrise und sowas alles. Es ist aber nie so aus dem Ruder gelaufen, sodass wir sagen, okay, ja, jetzt ist so ein Bradley Cooper drin, der zieht jetzt auf einmal irgendwie den ganzen Film an sich oder so. Er ist zwar cool, aber
ja, cool.
Naja, also ich finde seine Art, wie er das spielt, ist einfach großartig. Ja. So. Also er spielt ja so. den durchgeknalltesten, merkwürdigen Menschen, den man sich nur vorstellen kann.
Ja, das ist super.
Also es geht um Wasserbetten, es geht darum, kein Benzin zu haben. Und da merkt man, gerade diese ganze Bradley Cooper-Schiene, da finde ich, merkt man auch wieder, wie gut komödiantisch ein Paul Thomas Anderson hier einfach auch wieder ist. So. Also was hier manchmal so diese Situationskomik hervorbringt, war schon großartig, oder?
Ja, auch dieser Restaurantbesitzer dann, der immer diese asiatischen Restaurants fällt, ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsgags schon.
Ja. Ja, und es wirkt halt auch nicht so konstruiert, als wenn jetzt hier jemand auf Biegen und Brechen sowas, so eine gewisse Skurrilität reinbringen möchte, sondern es wirkt wirklich so, als würde man zusammen mit den Figuren so in diese Situation reinstolpern. Und das hat er wirklich drauf, so eine ganz natürliche Situationskomik zu erschaffen, die nicht angestrengt wirkt. Das ist Wahnsinn.
Das ist echt krass, wie er mit diesen Nebenfiguren auch umgeht, dass es sich irgendwie organisch anfühlt, dass es sich halt, es ist natürlich episodisch irgendwie erzählt, aber es fühlt sich nicht an, als ob wir jetzt, okay, jetzt kommt dieser Bradley Cooper Teil,
weil also, er taucht halt auch das sind so auf. Das sind so Momente, wenn man erwachsen ist, erzählt man das später so, wie so eine Anekdote. Weißt du noch, wo wir da waren? Und wer weiß noch.
Und ich meine, das hat er in Inherent Vice schon irgendwie perfekt gemacht. Ich meine, nicht umsonst gelten ja diese Pynchon-Bücher so unverfilmbar, weil es halt so sich an so Nebenfiguren aufhängt, die eigentlich irgendwo real existieren könnten. Und er hat es irgendwie auch so geerdet, wo es so comichaft wirkt und sowas. Und das hat er hier nochmal fortgesetzt.
Ja, die würden in keinem anderen ernstzunehmenden Film stattfinden, weil dann jeder sagen würde, das sind Karikaturen, die sind überzeichnet, das funktioniert nicht.
Moto Panukeko! Muss ich immer wieder dran denken.
Zum Beispiel genau sowas.
So, das Josh Brolin in dieser Rolle da, das ist so absurd. Und auch hier diesen Restaurantbesitzer. So. Ja. Das ist aber halt so, zum Beispiel halt auch so Comedy, die du natürlich in dem Augenblick wirklich nur bringen kannst, indem du den Film halt in die 70er Jahre setzt. So, ne? Wenn du das jetzt irgendwie heute, dann würde gleich wieder irgendwie so ein Aufschrei kommen, so nach dem Motto, es geht nicht. Aber damals war es halt leider so und der ist halt irgendwie damit durchgekommen, so mit seinem rassistischen, ich mache hier komische japanische Akzente nach und sowas alles.
Genau, weil es ist kein Selbstzweck, sondern darüber erfährst du auch nochmal was über die Figuren.
Genau, ja, das ist ja halt die Sache. Also er wird ja nicht dargestellt, als ob er irgendwie ein cooler Typ ist.
Ja, genau.
Ja, nee, also das muss ich auch sagen, so dieser ganze bunte, selbst ihre Schwestern und so, also jeder Charakter, egal wie kurz oder lang er irgendwie in diesem Film ist, lebt halt einfach. Und das ist, finde ich, sowas, was diesen Film so unglaublich spannend macht, weil du wirklich von jedem irgendwie sowas mitbekommst und es sich halt einfach echt anfühlt. Es fühlt sich sehr, sehr authentisch an. da diese ganzen unterschiedlichen Charaktere, weil du so alles, was du so aus Hollywood dann kennenlernst, ist so, ja, genau so stelle ich mir das irgendwie vor. Und so auch so unter den Politikern, was sie da dann erlebt und so, das ist einfach so, wo ich, glaube ich, sogar sagen würde, es ist noch mal ein bisschen greifbarer als das, was halt ein Tarantino in Once Upon a Time in Hollywood gemacht hat. So, weil es vielleicht auch irgendwo noch mal so ein bisschen spezieller bei Tarantino halt auf dieses Hollywood an sich irgendwie bezogen ist, während wir hier in Licorice Pizza ja wirklich durch alle Grenzen fahren, so der kleine Betrieb von und dann Hollywood und dann irgendwie Politik und sowas alles, dass man da wirklich sagt, okay, krass, wie viel eigentlich doch so ein 2-Stunden-Film passt, oder? Also ja. Das Ding hätte auch noch eine Stunde länger gehen können, ich hätte damit kein Problem gehabt.
Das stimmt, ja.
Und was ich auch sagen muss, der Soundtrack. Ich freue mich immer, wenn ich derjenige bin, der den Soundtrack anspricht, aber in diesem Fall ist es ja auch wirklich ein geiler Soundtrack, so rund um ja alles 70er Jahre, was man sich eigentlich nur vorstellen kann, ne?
Mhm.
Und ich weiß gar nicht, ich habe, glaube ich, gelesen, irgendwie irgendjemand von Radiohead hat auch den Rest der Musik gemacht. Also
so, Johnny Greenwood wahrscheinlich.
Ja, ja, genau, ja. Also so ein Rundum-Paket guter Laune eigentlich. Also ich muss sagen, ich war echt so ein bisschen schockiert. Und Hardy, du meintest ja vorhin, dass das so der zugänglichste Paul Thomas Anderson Film ist, weil ich habe echt gedacht, so, okay, da muss doch irgend so ein Paul Thomas Anderson Kniff irgendwie mit dabei sein. Weil einfach nur so eine ja klassische Coming-of-Age-Story gepaart mit ein bisschen Nostalgie-Flair, was die Zeit angeht, und Liebesgeschichte. Hätte ich gar nicht gedacht. Dass es
Würdet ihr denn sagen, also wenn wir jetzt auch diese ganze Zeit diesen Tarantino-Vergleich herstellen, dass es irgendwie sich wie so ein Alterswerk anfühlt dann, dass er ruhiger geworden ist?
Nee, weil man kann den ja immer noch mit Boogie Nights vergleichen. Und ich finde nicht, dass Boogie Nights jetzt, der hat halt durch dieses Pornogeschäft halt vielleicht nochmal so eine andere Exklusivität. Aber vom Vibe sind die ja total gleich. Also man kann die ja super vergleichen.
Ja,
also die haben ja so die gleiche Taktung und die sind ja schön lässig. Ich finde, Boogie Nights hat da nochmal eine größere Fallhöhe irgendwann.
Ja, der hat auch mehr Power noch. Also ich würde, glaube ich, auch nicht sagen, dass es jetzt wie ein altes Werk anfühlt.
Findest du, der hat mehr Power?
Ja, das auf jeden Fall. Also alleine dadurch, was er für krasse Kamerafahrten hat in den Pool und wieder raus und dann Smash Cut, 80er, wenn sich William H. Macy da irgendwie auf der Party umbringt und sowas. Ja, das ist schon irgendwie nochmal...
Spoiler?
Sorry. Aber es ist irgendwie nochmal drastischer auch erzählt.
Ja, ja, kann sein.
Also auch, ich meine, auch sowas wie Phantom Thread und sowas, das sind irgendwie nochmal überhöhtere Geschichten einfach. Und also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es sich anfühlt, wie als ob er hat jetzt keinen Bock mehr oder er ist ein
bisschen. Nö, den hätte er, also sowas wie den jetzt, den hätte er auch anstatt Boogie Nights damals hätte machen können.
Ja.
Also es wirkt jetzt nicht so, als wenn er jetzt ruhiger wird.
Ich wollte sagen, also dafür ist dieser Film ja trotzdem noch, hat mit der ja wirklich noch genug Paul Thomas Anderson, als dass man jetzt denkt so, okay, damit verabschiedet er sich jetzt oder so.
Ja, voll, weil ich würde dann auch sagen, nämlich, dass irgendwie Once Upon a Time in Hollywood wirkt nochmal so verträumter. Der hat zwar auch irgendwie in seinen Charakteren wirklich, so vor allem in der DiCaprio-Figur, so geerdete Sachen, die das irgendwie so ein bisschen, dem ein bisschen Ecken Kanten geben, aber PTA macht das nochmal viel mehr, auch wie gesagt in diesen Nebenfiguren und sowas, wo du irgendwie diese Dramen dahinter nochmal spürst.
Ja, bei Quentin Tarantino ist es aber auch nochmal was anderes, weil er sich ja nochmal so explizit mit Filmgeschichte in seinen anderen Filmen beschäftigt. Das wirkte dann also wirklich wie so ein Abschlusswerk quasi schon noch einmal alles zusammengefasst. Und bei PTA...
Na gut, Tarantino hat ja auch gesagt, so ja, das ist mein 9. Film, so jetzt kommt ja theoretisch, wenn er Wort hält, kommt ja nur noch einer, so ne, da ist natürlich dieses Feeling vielleicht auch mehr drin und dadurch, dass er ja auch so ein gigantischer Filmliebhaber ist, war es wahrscheinlich irgendwo auch klar, dass er wirklich irgendwann mal einen Film macht, über Filme eigentlich und hier, ich habe jetzt nichts gehört, dass Paul Thomas Anderson gesagt hat, ich höre jetzt irgendwann
bitte
auf
nicht.
Oder so. Aber ich finde es halt auch einfach schön, weil wenn man sich so seine Filmografie anguckt, es steckt zwar viel von ihm da drin, aber es ist halt auch immer mal wieder was anderes, so ein bisschen mal so eine neue Richtung gedacht irgendwie. Und das ist einfach was, wo ich mir sagen muss, ja, deswegen gehörst du halt auch immer noch so zu den neu-modernen Regisseuren und auch Autoren, wo so ziemlich jeder Filmkritiker und Filmliebhaber irgendwie sofort sagt, ah ja, okay, neuer Film, ab ins Kino, so, ne, weil du ja trotzdem immer noch mal irgendwie so ein bisschen so neue Aspekte dazu bekommst, selbst wenn wir halt so eine Rom-Com-Coming-of-Age-Story hier haben.
Ja, das macht es ja auch spannend, weil man sich nie sicher sein kann, was jetzt als nächstes kommt. Ob es dann wieder eher ein bisschen was Schwermütigeres wird, wie am Seidenen oder der Seidene Faden? Der Seidene Faden.
Ich glaube, der Seidene Faden.
Ja. Genau, oder halt jetzt wieder was Lässigeres. Wobei lässig klingt jetzt so, den kann man so einfach, kann man eigentlich auch so einfach weggucken, ja. Aber steckt halt mehr dahinter. Es ist halt irgendwie, man erfährt auch ein bisschen was über Menschen.
Ja, aber er ist trotzdem auch auf jeden Fall verdaulicher. Ich muss sagen, ich finde, glaube ich, alle Filme, die er davor gemacht hat, oder die letzten drei oder sowas, besser als den jetzt. Aber ich finde es spannend, dass es wirklich sich wieder nochmal frisch anfühlt, weil er auch irgendwie so, weil er diese Lockerheit auf einmal hat und die auch durchzieht. Also Boogie Nights ist auch ein Film, den man so als Hangout-Film schauen kann und sowas. Aber vor allem mit dem Ende auch und sowas, das ist so eine lockere, so ein lockerer Optimismus, der da drin ist.
So eine Güte.
Ja, genau. Und auch, wenn ihr dann sagt, es geht ja auch um die Ölkrise und sowas, das ist so beiläufig erzählt, nicht, dass es irgendwie keinen Wert hat in dieser Welt, aber da steht halt irgendwie was drüber, was ist, also, was man irgendwie ja auch kitschig sehen könnte, dass irgendwie diese Liebe über diesem allen noch drüber thront. Aber es ist irgendwie ganz schön, dass man da so eine Entwicklung auch nochmal sieht.
Aber es ist auch, ich sag's euch auch, es sind die beiden Hauptdarsteller. Und ich glaube, die wirken halt auch einfach so gut in diesem Film, so, weil sie, gut, man kann jetzt sagen, weil sie beide irgendwie hier ihr Debüt liefern oder so, aber gerade so eine Alana Haim, so, ich finde, sie ist jetzt auch, wenn wir jetzt mal ein bisschen plakativ und objektiv sind, sie ist jetzt nicht unbedingt so die klassische Schönheit, wo du irgendwie, aber sie ist genau die Art von Mädchen, in die du dich wahrscheinlich als 15-Jährige an der Highschool verlieben würdest, weil sie irgendwie wirkt sehr sexy, sehr selbstsicher, sie ist so ihr eigener Kopf und ich finde, sie spielt das halt so unglaublich gut, so dass du wirklich so, du verstehst Gary so gefühlt von Sekunde 1, so warum er sich jetzt die aussucht und du verstehst auch, warum sie halt anfangs so ist, so was bist du denn so? Was willst du von mir so, ne? Und wie sich das denn irgendwie so hochschaukelt und sich halt wirklich entwickelt. Und es ist halt nicht dieses plumpe Rom-Com-Entwickeln so, sondern die arbeiten halt wirklich und irgendwie daraus entsteht dann das, was am Ende entsteht, so, was natürlich kein Spoiler ist, weil das wäre vielleicht noch das Krasseste gewesen, wenn er gesagt hätte, so am Ende so, ja, nee, die gehören doch nicht zusammen oder so, aber naja. Das hätte auch nicht für den Film gepasst dann, ne? Aber wie gesagt, die beiden, und da muss ich Björn halt echt recht geben von seiner Kritik her, gerade Alana Haim ist für mich auch so das Bindeglied gewesen, was so alles für mich so zusammengehalten hat. So, das, da ist sie einfach, da hat Paul Thomas Anderson einfach Leute gefunden, die diese Vision, die er auf Papier gebracht hat, halt auch wirklich so gut rüberbringen können. Da wäre es halt spannend gewesen, wenn es halt irgendwie andere Leute gewesen wären, mit denen man vielleicht auch mehr verbindet oder so. Vielleicht ist es auch gerade gut, dass man hier halt wirklich Schauspieler hat, die du als Schauspieler noch gar nicht kennst. Wo du aber jetzt schon sagen kannst, ja, okay, also von ihm und von ihr definitiv gerne mehr. So. Oder wie seht ihr das, was die Schauspieler angeht?
Ja, das auf jeden Fall. Also Cooper Hoffman finde ich auch super in dem Film. Also ich finde auch, es passt voll, was du angesprochen hattest mit ihr, dass sie irgendwie keine klasse Schönheit ist. Da bricht er ja auch schon irgendwie mit Regeln. Ich meine, Cooper Hoffman würde wahrscheinlich in vielen so Ami-Romcoms auch als Mobbing-Opfer besetzt werden oder sowas. Und da auch nach ein paar Sätzen merkst du irgendwie, der hat so einen Drive irgendwie und so eine Überzeugungskraft. Also man versteht total, wie man sich davon mitreißen lässt dann irgendwie. Und auch, was jetzt so klassische Romcom-Regeln angeht, es geht ja, also natürlich fragt man sich, kommen die jetzt am Ende zusammen oder nicht? Aber eigentlich geht es ja immer nur darum, wie kommen die jetzt zusammen? Weil du weißt ab dem ersten Gespräch da in der Schule so, die passen schon zusammen, da ist schon was da. Und dann geht es nur darum, wie kommen die jetzt dahin?
Ja, kann ich nur zustimmen. Ganz tolle Besetzung, ganz tolle Figuren und man wünscht sich, dass es klappt.
Ich habe jetzt gelesen, weil in Amerikaland ist der Film ja, glaube ich, sogar noch ein 2020er Film irgendwie so, okay. 2021er Film so. Und wird ja schon von vielen quasi so als der beste Film oder einer der besten Filme des Jahres. Wir sind jetzt noch sehr früh am Anfang von 2022, zumindest wenn ihr den Film hört, für uns ist immer noch 2021, die Zeitreisekunst des Podcastens. Wäre das auch irgendwie so ein Film, wo ihr sagen würdet, am Ende des Jahres könnte der zumindest irgendwo in der Top 10 landen?
Bei uns?
Bei euch persönlich?
Ja, klar.
Ja,
ja. Ja.
Also wir haben schon einen Film zusammengeguckt, den ich noch besser fand für nix, ja, aber.
Oh, Spoiler, aber nur den Titel sagen, oder?
Memoria.
Okay.
Was kann jetzt den Kopf schütteln, aber.
Was ist Memoria?
Das ist ein
was
Film.
Was ist das, Hardy? Erzähl mal, was Memoria ist.
Das ist ein schwieriger, sehr langsamer Film mit Tilda Swinton. Das ist das englischsprachige Debüt von einem Regisseur. Der heißt Apichat Pong Veres Etakul.
Das ist sehr gut. Den Namen hat er geübt.
Und der ist sehr anstrengend und schwierig zu schauen, weil er ultra langsam erzählt ist. Mhm. Aber der hat so ein 10 von 10 Ende, das nochmal alles irgendwie in so einen Kontext rückt, und ich fand den mega krass.
Also Memoria könnt ihr euch irgendwann anschauen. Jetzt,
ich hoffe es ja. Auf Mubi, glaube ich. Der kommt nächstes Jahr auf Mubi raus.
Ach so, okay. Mhm. Na gut. Ja, oder ihr geht dann halt einfach und guckt euch Licorice Pizza an. Mhm. Ja, hat man eigentlich irgendeine Erklärung, warum dieser Film
Licorice
Pizza heißt?
Das Licorice Pizza war ein Plattenladen irgendwo in Kalifornien in den 70ern.
Ah, okay. Also mehr die Verbindung zu Paul Thomas Anderson?
Wahrscheinlich hat er da.
Das ist ja auch so die Zeit, in der er aufgewachsen ist und sowas. Ich habe auch die ganze Zeit überlegt, ob es irgendwie sowas ist wie diese Trolley-Burger oder sowas, was
in den
70ern Süßigkeit war. Aber.
Weil ich habe auch so, ich weiß noch, als wir gesprochen hatten in unserem Podcast-Meeting über welchen Film wir jetzt hier irgendwie machen sollen, ich so, Licorice Pizza, was? Hä? Was ist das für ein Ding? Und dann irgendwie, während wir noch im Meeting waren, den Trailer so nebenbei laufen lassen und gesagt, ja, okay, ich bin drin, verkauft. Und weil ich wusste auch gar nicht, dass Paul Thomas Anderson schon jetzt dann quasi wieder einen neuen Film raus hat. Also das heißt schon, ich glaube, der letzte ist von 2017 oder so. Ne? Also er lässt sich ja, aber ich finde es gut, wenn er sich Zeit lässt und lieber halt wirklich nur so alle 4 Jahre irgendwie einen Film macht, als wenn du irgendwie so Stephen King-artig, so jedes Jahr 3 neue Bücher und sind alle irgendwann einfach nur noch scheiße, weil, also, ich meine, früher mochte ich Stephen King, so die alten Sachen waren gut, aber so mittlerweile, meine Mutter gibt mir ab und zu mal ein neues und dann versuche ich das zu lesen und denke mir immer so, was du auf 400 Seiten gestreckt hast, ist so eine 30 Seiten Kurzgeschichte. Und deswegen bin ich immer froh über Leute, die sich Zeit lassen und halt wirklich was Eigenständiges irgendwie aufbauen. Und das haben wir hier mit Licorice Pizza, weil auch wenn es viele Elemente hat von Sachen, die wir schon kennen, ist es ja doch irgendwo ein sehr eigenwilliger, eigenständiger Stil, der echt einfach Spaß macht. Und ich bin jetzt mal so plakativ und sage, es ist so ein schöner, gute Laune-Film, den man sich echt gut im Kino angucken kann, so, weil es ist ja trotz allem so ein bisschen so ich entspanne mich jetzt, ich habe so ein bisschen Eskapismus und lebe die 70er Jahre, die trotz ihrer Probleme mit Ölkrise und sonst was irgendwie hier zumindest ganz happy aussehen. So, ne?
Ja.
Aber trotzdem ist es nicht so, dass man sich nur berieseln lässt, sondern
genau, ja.
Man kann seine Hornbrille trotzdem aufsetzen.
Genau. Und das Weinglas schwenken. Ja.
Wenn man ein Kino hat, wo man auch Weingläser kriegt. Ich lese mal Björns Fazit vor. Und Björn gibt nämlich 4,5 Sterne. Da bin ich nämlich gespannt, was wir hier so alle geben. Und Björn schreibt, Licorice Pizza mag auf den ersten Blick weniger ambitioniert als andere Filme von Paul Thomas Anderson wirken. Jetzt wollte ich fast WSN. Das ist total schlimm. Total schlimm. Ich habe letztens auch so eine Review auf YouTube gemacht für diesen Resident Evil Film. Das ist auch irgendwie, da war es dann halt auch irgendwie Paul. Ich muss mir jedes Mal wieder genau überlegen, welcher war der gute Anderson? Welcher war der gute?
Das ist noch drin, ne? Also das hast du drin gelassen, den Versprecher, oder?
Welchen
Film? Hast du nicht auch irgendwo über den Film gesprochen? Ich meine, dass du da erst Paul Thomas Anderson sagen wolltest.
Also, ja.
Ich glaube, im Podcast mit Tobi, oder?
Ja, kann gut sein. Kannst du deswegen. Also, ich muss jedes Mal nachgucken, wer denn der bessere von den beiden ist. Obwohl ich auch nichts sagen gegen Paul W.S. Anderson sagen will. Also, ich finde so bestimmte Sachen. Kann ich mir von ihm auch durchaus angucken.
Er hat seine Momente.
Er hat seine Momente. Und es ist trotzdem ein bisschen gruselig, dass dir der neue Resident Evil-Film ein bisschen Nostalgiegefühle gibt für die alte Reihe, weil die würde ich mir auf jeden Fall lieber nochmal angucken als den. Aber zurück zu Björns Fazit. Also, Licorice Pizza mag auf den ersten Blick weniger ambitioniert als andere Filme von Paul Thomas Anderson wirken, aber das ist ein voreiliger Trugschluss. Stattdessen gelingt dem Regisseur ein weiterer ganz großer Wurf, nur diesmal eben mit Freiheit, Komik und Herz statt inszenatorischer Strenge. Unterschreiben wir das so, oder?
Ja, ich glaube, dass man inszenatorischer Strenge
Das ist halt auch so ein bisschen das, worüber ich gestolpert bin. Was genau, deswegen wäre es fast schon cool gewesen, Björn auch noch hier in diesem Podcast zu haben. Weil inszenatorische Strenge, weiß ich nicht, so. Okay, alle sind auch ein bisschen.
Ja, ich überlege gerade, wie er das meinen könnte. Weil letztlich ist dieser Film ja auch von einer gewissen inszenatorischen Strenge gezeichnet, was jetzt nicht heißt, dass er da irgendwie statisch ist oder in seinem visuellen Konzept erstarrt. Aber ich glaube, er spielt dann halt auf so Filme wie There Will Be Blood an, die dann auch noch sehr schwer sind. Ja. Oder eben Der Seidene Faden, der auch nicht sonderlich zugänglich ist, beziehungsweise wo man auf jeden Fall länger braucht, um reinzukommen.
So, Hardy, weil du dein Debüt hier feierst, Wertung und kurzes Fazit für Licorice Pizza.
Also ich finde, es ist nicht der ganz große Wurf wieder, aber ich genieße es, dass man auch mal einen wirklich wieder super Paul Thomas Anderson Film gucken kann und einfach irgendwie darin schwelgen kann und ihn vielleicht wieder gucken und wie so bei Once Upon a Time in Hollywood wieder in diese Zeit zurückkehren und so einen Safe Space haben. Und deswegen gebe ich 4 von 5 Sternen.
Ja, für mich ist es ein ganz großer Wurf, ist ein Meisterwerk. Und ich kann allen nur sagen, unbedingt angucken, wenn sie mal wieder große Filmkunst sehen wollen, die eben nicht so verkopft ist, wie vielleicht die Filme davor von ihm, wobei die auch alle grandios sind. Ich würde 4,5 von 5 Sternen geben.
Ich schließe mich Pascal an, weil ich gebe auch 4,5 und finde den auch toll. Also ich werde ihn definitiv auch nochmal irgendwie im Kino gucken, weil ich glaube, das ist auch so einer, der für die Heimkino-Ecke ins Regal wandern wird. Ist halt echt schönes Kino und ich gebe auch Hardy recht, ist wahrscheinlich wirklich so, wenn man sich überhaupt noch gar nicht so an Paul Thomas Anderson gewagt hat, ist das vielleicht so der richtige Film, um erstmal so abzuschätzen, so okay, wie geht er mit Figuren um, wie geht er filmisch mit seinem Film um und was erwartet einen da, und ich glaube, das wäre so ein guter Einstiegsfilm, an dem man sich dann irgendwie so hocharbeiten kann. Was ist denn euer so Lieblings-Paul Thomas Anderson-Film? Habt ihr da irgendwie, könnt ihr euch da entscheiden irgendwie auf einen?
Also mein persönlicher Liebling ist The Master. Ist wahrscheinlich sogar sein anstrengendster, würde ich sagen, sein schwierigster, kein guter Einstieg, der ist eher abschreckend, aber den finde ich wirklich am faszinierendsten. Und dann würde ich, glaube ich, sagen, ja, There Will Be Blood, auch wieder so ein Ungetüm.
Den habe ich damals im Kino gesehen. Also das war,
Night.
Das war.
Ja, ansonsten dann ist eigentlich alle grandios, aber The Master wäre meine Nummer 1.
Ja, ich glaube, ich wäre bei Magnolia eher. Den habe ich tatsächlich am wenigsten auch geschaut von allen, weil er halt so mächtig ist, aber deswegen ist er mir auch am meisten im Kopf geblieben. Und sonst würde ich, glaube ich, so schwanken zwischen Boogie Nights und Inherent Vice dann als so die Filme, die irgendwie am besten diese Waage schaffen zwischen irgendwie Hangout-Filmen und aber auch noch so, weiß ich, anstrengend, anspruchsvoll in die Richtung.
Ja, ich glaube, bei mir wäre es auch Magnolia. Also das ist vielleicht wirklich noch so der vielleicht dann auch diese inszenatorische Strenge hat, so, weil es ja doch dann irgendwie so vom Anfang bis zum Ende hin irgendwo der durchgetaktet ist, aber sich trotzdem nach einem sehr tollen Film dann irgendwie anfühlt. Ja, damit war es ein kleiner, kurzer Podcast, aber muss auch mal sein. Hardy, vielen lieben Dank, dass du da warst.
Gerne.
Immer gerne wieder. Pascal ist ja schon das Dauerstümmchen hier geworden. Auch vielen lieben Dank, dass du hier warst.
Sehr gerne.
Und unser größter Dank geht natürlich nach draußen an all diejenigen, die uns hier immer wieder zuhören, ob wir nun über Paul W.S. Anderson oder über Paul Thomas Anderson sprechen.
Oder Wes Anderson.
Oder Wes Anderson. Obwohl, wir haben über Wes Anderson und Paul W.S. Anderson noch nie richtig ausführlich gesprochen, weil French Dispatch hatten wir. Habe ich nur so einen kleinen Mini-Podcast gemacht und Paul W.S. Anderson.
Nicht mal Monster Hunter?
Nee, das hat Christoph, glaube ich, nur in seinem Gaming-Podcast gemacht. Okay. Also ich weiß nicht, ich glaube, da hatten wir einen besseren Film in der Woche.
Das ist möglich, ja.
Aber egal, also vielen lieben Dank für alle, die da draußen zuhören. Gebt uns eine Bewertung, gebt uns irgendwie eine Review, ein Like auf der Apple Podcast App, weil dann steigen wir in den Charts und werden noch viel krasser, als wir es ohnehin schon sind. Ansonsten Lob, Kritik, Anmerkungen einfach an leinwandliebe@filmstarts.de. Da kamen ja auch schon ganz viele Mails über die, wer uns denn bei Spotify auf der 1, 2 oder 3 hatte. Das ist immer sehr schön. Ich finde es immer lustig, wie Instagram immer so im Dezember dann anfängt, so jeder so, oh, das habe ich gehört. So, ich habe schon überlegt, ob ich so rein der große Provokateur, der ich bin, irgendwie meine CDs im Auto fotografiere und sage, das sind die Sachen, die ich gerne ja, auf jeden Fall vielen lieben Dank. Geht fleißig ins Kino, guckt ganz viele Filme. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Leinwandliebe und Sebastians 5 Minuten sind Filmstarts-Podcasts der Verbedia GmbH. Moderation und Schnitt Sebastian Gertschikow, Produktion Tobias Meyer, Monique Stibbe und Nina Becker. Die Songs Take a Chance und Easy Jam im Intro und Outro kommen von Kevin McLeod. Die Links zur Musik und zur Lizenz findet ihr in den Shownotes.